was sagen?
Was? Guten Tag, hier ist Freya
und Andrea. Guten Tag, wir wünschen euch einen wunderschönen Freitagvormittag.
Meine Damen und Herren.
Guckt zum Glück noch keiner zu, aber das wird wahrscheinlich gleich passieren. Und wir freuen uns mega, dass ihr dabei seid. Ich habe jetzt immer noch irgendwie nur den einen hier, ich habe das noch nicht eingeblendet, weil ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme euch an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Freitags immer... Freya von Korf. Nein, das stimmt natürlich nicht. Alle zwei Wochen immer mal. Aber das hier habe ich vergessen. Fällt mir gerade ein. Das wollte ich eigentlich machen. Siehst du das eigentlich?
Ich weiß nicht, was du meinst.
Ich habe gerade mein Duo-Dings eingeblendet.
Ah, okay.
Das hast du nicht gesehen. Ja, aber heute ist eine ganz besondere Folge. Freya und ich, wir sind heute nicht alleine. Wir wollen euch aber trotzdem erstmal erzählen, was wir in den letzten, ich glaube jetzt schon 3 Wochen getan haben.
Ja.
Und ich stelle wieder den Timer. Das habe ich immer noch nicht hinbekommen, das hier auf der Links zu machen. 1 Minute, go.
Ich habe gearbeitet in den letzten 2-3 Wochen richtig viel. Und zwar, ich habe mich mit Andreas Anmerkung für meinen 500-Seiten-Roman beschäftigt, was ziemlich zeitintensiv war. Ich bin fast fertig, das Lektorat einzuarbeiten, so dass ich sagen kann, ich werde wahrscheinlich morgen ein erstes richtiges fertiges Buch in den Händen halten. Liebe Blogger, ihr wisst, wer gemeint ist. Ihr kriegt morgen oder heute schon eine Nachricht und dann schicke ich euch das Buch zu. Aber das hat mich in den letzten Wochen ziemlich auf Trab gehalten. Und weil das Buch in der Tat, ich weiß nicht, was mich geritten hat, warum musste ich unbedingt ein 500-Seiten-Buch schreiben, aber es hat mich ziemlich beschäftigt. Und parallel habe ich ein anderes sehr, sehr langes Buch gelesen. Oder gehört, besser gesagt. Aber darüber sprechen wir gleich. Insofern, ich werfe den Ball jetzt einfach mal zu Andrea. Was hast du denn gemacht, während ich Lektorat und deine Anmerkungen daran verzweifelt bin?
Was für eine Punktlandung. Das ist klar. Egal, Timer ist abgelaufen. Oh Gott, ich habe ja am Dienstag ganz viel erzählt, deswegen muss ich mir nicht mal so viel erzählen, ich weiß es schon gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe. Ich habe den ersten Entwurf vom 70er-Jahre-Buch abgeschlossen, ich habe vielleicht nur diese Nacht komplett veröffentlichungsfertig gemacht, alle Launch-Sachen und so weiter dafür. Ich habe alle Sachen fürs Buchpaket zusammen und bin gerade dabei, das alles ja schön in Fotos festzuhalten und so weiter. Ich habe ziemlich viel mit Reels gemacht, ich habe coole Autorinnen-Fotos gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich sehr viel mache und das gar nicht so richtig genießen kann und deswegen jetzt wieder mehr in das Jetzt kommen möchte und einige Sachen erstmal nach vorne geschoben habe, um für die Sachen, die ich jetzt wirklich gerne machen möchte oder die jetzt gerade anstehen, auch wirklich die Zeit zu haben und den Raum zu haben und das genießen zu können, diesen Traum vom Autorinnenleben, weil das ist es nun mal, das ist mein Traum und ich will nicht, dass der an mir vorbeizieht. Das war meine Minute und
wow.
Ich würde sagen, Freya, vielleicht magst du noch mal einen ganz kurzen Satz dazu sagen, was wir jetzt machen.
Genau, also ich hatte einen Auftrag die letzten paar Wochen. Ich habe in der Tat, habe ich ja gerade gesagt, ein Buch gelesen bzw. gehört und zwar von der großartigen Emilia Flynn, die euch vielleicht was sagt. Die ist die Autorin der Morgan's Hall-Saga. Ich glaube, so heißt es, ne? Oder Morgan's Hall-Saga?
Ich glaube. Saga, Morgan's Hall-Familiensaga.
Ich glaube, es ist eine Saga.
Wir entscheiden sie einfach mal zu und ich glaube, sie sagt uns das einfach mal selber.
Ja, das ist eine gute Idee.
So, Patti. Jetzt müsst ihr mir nochmal sagen, ob ihr euch jetzt beide sehen könnt.
Nein.
Ich hoffe, ihr könnt uns 3 sehen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare kurz schreiben, wenn ihr uns alle 3 sehen könnt. Es sind schon 2 Leute dabei, die uns zugucken, immerhin. Könnt ihr uns sehen?
Schön.
Könnt ihr uns gut hören? Haben wir alle eine ungefähr gleiche Lautstärke? Ich bin in der Sonne, die anderen beiden nicht. Vielleicht mache ich hier, aber ich kann auch keinen Schatten mir machen.
Sorry. Ich kann keine Sonne mehr machen. Ich finde das mit der Sonne ganz schön.
Ja, aber es hat so harte Kontraste. Man sieht die Falten so. Alles. Okay, Patti, ist es eine Familiensaga? Ist es eine Reihe? Wie würdest du Morgan's Hall bezeichnen?
Also erst einmal hallo.
Und hallo Patti, Entschuldigung.
Alles gut. Erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin ja wirklich ein Fan von eurem Podcast und also ich schaue jede Folge, währenddessen mache ich mir immer die Nägel und das ist immer ganz toll, ich lerne immer ganz viel. Und ich sage immer die Morgensaga, Ich glaube, das ist am einfachsten. Und ja, es ist tatsächlich eine Familiensaga und ja, die über mehrere Jahrzehnte und Generationen spielt. Und ja, jetzt mittlerweile
bin ich schon. Einmal. Das erste Buch war Herzensland.
Genau.
Dann Niemandsland.
Nee, Sehnsuchtsland ist Band 2.
Ja, das habe ich falsch rum hier gemacht. Da ist Sehnsuchtsland.
Macht nichts.
Dann kommt Niemandsland. Das ist ja aber. Manu, so. Ich muss das alles noch lernen. Technik und so. Haben wir ja gerade schon festgestellt. Und das neueste Buch, das habe ich schon gelesen. Ascheland.
So. Genau.
Ja, ich hänge ja ein bisschen hinterher. Ich habe ja jetzt erst Band 1 gelesen, beziehungsweise erlebt. Insofern, ich habe noch ein bisschen was aufzuholen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass ich jetzt so ein bisschen mal hören kann, was denn so noch auf mich zukommt, sozusagen.
Nee, verrate jetzt nicht. Patti, du musst nämlich wissen, Emilia, du musst nämlich wissen, die liebe Freya.
Ja, du hast mich schon ein paar Mal geoutet. Jetzt mach nichts.
Das ist ein interner Spitzname, den nur ich ihr gebe.
Genau.
Den Grund dafür dürfen wir leider nicht verraten. Hat was mit Amazon Publishing Partys zu tun und so. Die Freya liest nämlich immer das Ende von einem Buch zuerst.
Nein, ich nicht zuerst. Ach, irgendwann, nein, also ich will irgendwann wissen, wer noch lebt und wer nicht. So, weil sonst ertrage ich das nicht. Weil ich mich vorbereiten muss. Wenn die unerwartet sterben, das bricht mir das Herz. Ich muss mich emotional darauf einstellen. Ich hänge sehr an Charakteren.
Also wenn du weiterliest, dann musst du dich aber auch was befasst machen.
Ja, ich weiß, ich habe die Klappentexte der anderen Texte der Bücher natürlich schon gelesen und ich weiß, da kommt einiges auf mich zu. Es wird hart.
Du hast die Klappe.
Ja, das stimmt.
Natürlich habe ich das.
Ich sag natürlich nicht, wer, aber ich überlege gerade, wer denn alles stirbt. Waren das so viele?
Naja gut, es ist nun mal eine Familiengeschichte, die einfach über mehrere Jahre geht und dann ist natürlich logisch, dass auch mal
die Leute sterben alle friedlich in ihrem Bett, im Kreise ihrer Familie.
Genau.
Ja, Andrea mag es ja auch vor allem nicht, wie ich Charaktere umbringe. Da hast du mir ja ganz böse Anmerkungen gemacht bei meinem einen Charaktermord. Ich habe sie verarbeitet.
Naja. Ich darf ja nichts dazu sagen. Irgendwann machen wir mal sowas über dich mit jemand anderem, der all deine drei Bücher gelesen hat. Und dann
bin ich fällig, ne?
Aber heute.
So, aber jetzt. Ja. Jetzt ist Emilia sozusagen dran.
Genau.
Da kommen die Fragen schon. Oh mein Gott.
Ich habe nicht viele. Ich glaube, Freya hat mehr.
Gut.
Willst du anfangen? Also
ja.
Nö, du bist ja ganz frisch im Buch. Ich habe ja das erste Buch der Saga, habe ich, ich glaube, direkt nach der Veröffentlichung gelesen, oder? Also Ende 2018, das ist sehr lange her.
Oh ja.
Und habe aber gerade erst den vierten Teil gelesen, von daher, ich bin in der Family schon sehr, sehr drin noch.
Okay.
Aber an einem ganz anderen Punkt, von daher, Start.
Genau, also genau, ich habe ja jetzt den ersten Teil gerade durch, der fängt ja an kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und geht dann rein, glaube ich, bis in die 50er, wenn ich das richtig sehe, oder sogar schon in die 60er. Genau, und also ich muss sagen, ich war von dem Buch irgendwie total eingesogen, ne? Also irgendwie, ich habe das gehört, habe dabei Gartenarbeit gemacht und habe total die ganze Welt um mich herum vergessen. Und ich muss sagen, als ich angefangen habe, über das Buch nachzudenken, was mich am meisten überrascht hatte, ich hatte das ja schon mal angedeutet auch, in dem Vorgespräch sozusagen, war, dass man hat ja ein relativ großes Figurenset und auch ein großes Set an Figuren, aus deren Perspektive erzählt wird. Aber nicht so richtig klar war, ist sozusagen, wer ist eigentlich die Hauptfigur der Geschichte. Und das fand ich eigentlich super interessant, weil normalerweise ist das etwas, was mich sehr, sehr stört bei Geschichten, was so ein bisschen rauswirft, weil ich immer nicht weiß, wen soll ich denn jetzt die Daumen drücken? Aber da ist das überhaupt nicht so gewesen. Also ich hatte immer so das Gefühl, im Grunde genommen, als wenn man mehrere Bücher nebeneinander liest. Also einmal die Geschichte von John, von Isabel, teilweise dann von Dicky.
Aber für mich waren schon Isabel und John so die zentralen Charaktere im ersten.
Ja, aber es schiebt sich dann natürlich, ne? Also dann am Anfang spielt Dicky noch diese sehr zentrale Rolle, dann verschwindet er mehr oder weniger, ja. Und dann tritt auf einmal James ja auf den Plan. Entschuldigung. aber dann tritt ja auf einmal James auf die Bühne und dann wird auch aus seiner Perspektive erzählt.
Patti muss einfach reinrufen, wenn es zu viel Spoiler ist. Emilia.
Oh. Alles gut. Das ist wirklich ein Problem, das ich auch selber habe, wenn man mich fragt, worum geht es eigentlich? Ich kann dann natürlich von Band 1 erstmal so den Einstieg erzählen und wie diese Geschichte beginnt. Aber alles, was ich weiter erzählen würde, würde die komplette Story einfach spoilern. Und deswegen, ich tue mich da mal sehr schwer, da eine Inhaltsangabe in wenigen Worten zu verfassen, weil auch so viel los ist, ne, was ja auch gut ist. Aber das wirklich irgendwie in einer kurzen Zusammenfassung alles darlegen, was passiert, ist schwierig, um eben nicht Menschen, die gerade vielleicht anfangen, Band 1 zu lesen, für die anderen Teile dann zu spoilern. Und das fällt mir immer ein bisschen schwierig. Also, aber ich quatsch einfach weiter. Ich denke, das ist okay, wenn man auch mal ein paar Dinge erwähnt, die eben wichtig sind in Band 1 und auch vielleicht auch später in den Wänden. Und deswegen, macht einfach mal weiter.
Aber was denkst du denn, was würdest du denn sagen? Wer ist der zentrale Charakter im ersten Band?
Genau, das war auch meine Frage sozusagen, ja, unter dem ganzen Schwurbel.
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, ohne dass ich jetzt zu viel erzähle. Aber eigentlich war immer gedacht, dass zwei Personen, die aber erst später die Bildfläche landen, die Hauptpersonen sind. Und das war immer so mein Gedanke, und ich wollte die Geschichte von diesen beiden erzählen. Und ich dachte mir, ja gut, wenn ich jetzt eine Familiensaga schreibe, macht es mit wenig Sinn, jetzt nur von zwei Figuren zu sprechen. Und dann dachte ich, ja, ich sollte vielleicht erstmal die Geschichte der vorangegangenen Generation erzählen. Und ich habe damals angefangen und habe 50 Seiten geschrieben, habe gedacht, okay, das reicht dann jetzt auch. Also die Geschichte von Isabel, Dicky und John, die war so nie geplant. Gar nicht. Und ich dachte mir, ja, aber die Geschichte ist einfach viel zu interessant, als die jetzt in einer Art von kleiner Vorgeschichte oder so.
Also du wolltest die Frage quasi an den Anfang des Buches stellen, das du eigentlich schreiben wolltest. Also nicht als extra Buch,
genau,
sondern
richtig.
Als... Okay. Wow.
Deswegen, dass das dann so groß wird, da habe ich nie mit gerechnet. Und dass aus dieser Geschichte, die eben eigentlich so kurz war für mich, da ja so ein 600 oder 550 Seiten Roman entsteht, das war nie geplant. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, wer ist denn jetzt eigentlich die Hauptfigur? Letztendlich ist es immer noch, trotz allem, obwohl es gar nicht gewollt war, Isabel.
Ja, finde ich nämlich auch. Also, zieht sich nämlich durch die, auch bis zum, jetzt, wenn sie noch leben sollte, in den vierten Band hinein. Ich werde nicht verraten, ob sie vielleicht friedlich eingeschlafen ist oder nicht.
Ja, ich habe die Monster geweckt, ne, mit Isabel. Und ja, sie polarisiert ja auch sehr. Das war aber nicht meine Absicht, dass sie so polarisiert. Das ist einfach so gekommen, dieser Charakter, weil der eben auch noch nicht so, ja, ich muss sagen, der war auch noch nicht so gereift eigentlich, weil eben ich diese 50 Seiten Vorgeschichte hatte und die dann auf einmal plötzlich so ausgeschmückt habe. Ich wusste zwar, wohin das irgendwann mal führen soll alles, aber ja, mein Mann sagt immer, ja, jetzt hast du sie entwickelt, jetzt kannst du sie nicht fallen lassen. Also der Leser ist schon an Isabel auch dran, was eigentlich nie beabsichtigt war. Aber gut, das, wie gesagt, das Monster habe ich jetzt geweckt und ja, mit ihr muss ich jetzt noch ein bisschen durch.
Ich fand das aber, also das muss ich sagen, das hat für mich das Buch auch sehr herausgehoben. Auch ich sag mal, ich habe, glaube ich, irgendwann mal zu Andrea auch gesagt, das Buch ist nicht genau das gewesen, was ich erwartet habe, aber auf eine ganz gute Art und Weise, weil ich habe eine ganze Reihe von auch so Familiensaga-Romanen, historischen Romanen auch schon gelesen und man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, die sind so ein bisschen, sie laufen nach dem Schema F ab. Also man kennt die Charaktere irgendwie gefühlt alle. Man hat den Sympathieträger, den Antagonisten und so. Und was ich an deinem Figurenset sehr, sehr interessant fand, ist, dass sie alle richtig viel Licht und Schatten haben. Also die Sympathiekurven bei den Figuren laufen ja wirklich so ein bisschen auf und ab.
Ja.
Was sie aber auch total... was sie aber sehr, sehr nah... Ja, also es gab dann so Momente, wo ich dachte, ach, eigentlich so schlimm ist John doch gar nicht. Und dann tut er wieder was. Und ich dachte so, oh Gott, echt jetzt? Yes. Und das Ding ist aber, ich finde, das macht sie aber wiederum sehr nahbar, aber auch so ein bisschen ungewöhnlich. Weil ganz oft hat man so den ganz klaren Sympathieträger in einem Buch. Und das ist dann fast ein bisschen langweilig. Und hier, die Figuren dürfen auch richtig mal unsympathisch
sein. Aber ich muss auch
sagen,
dass das war, was mich gestört hat an dem Buch. Dass die Charaktere so hin und her springen. Also, dass ich sie nicht wirklich greifen konnte. Und das ist tatsächlich nur im ersten Band so. Oder ich habe einfach das dann so akzeptiert, dass das halt so dass die einfach so sind. Kann auch sein. Oder würdest du sagen, dass das in den anderen Bänden auch so ist?
Sind die da? Nein. Also ich war, glaube ich, ein bisschen lebensmüde, als ich diese Figuren in Band 1 ja, dem Leser so präsentiert habe. Es war nie meine Absicht. Ja, diese, für mich war das menschlich, irgendwie auch vielleicht ein Stück weit authentisch, weil ich wollte eben nicht diesen, dieses, also die weibliche Hauptdarstellerin sollte nicht dieses Everybody's Darling sein. Also ich wollte schon, dass sie eben diese krassen Ecken und Kanten hat, eben auch so manchmal vielleicht auch unmoralisch handelt. Und das hat mir so Spaß gemacht, das zu schreiben. Ich weiß nicht, woher das kommt.
Und wir wieder bei der
Aber,
Ecke.
Hatten wir nicht mal ja, eine Folge, ja. Wo wir erzählt haben, warum wir so gerne Antagonisten schreiben, weil man da so schön rauslassen kann, was man sonst nicht darf. Die böse Seite der Mann.
Ja, aber wir waren ja gerade bei der unmoralischen Seite.
Ja, stimmt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass meine Lektorin auch damals wirklich Bedenken hatte, Isabel so loszuschicken. Sie hat mich auch schon ein bisschen darauf vorbereitet. Das könnte eventuell auch mal einen Shitstorm geben. Natürlich gab es auch kritische Stimmen, ja, wo man sagt, okay, diese Frau ist einfach unmöglich und ich kann mich mit ihr nicht identifizieren. Das ist ja auch so wichtig für viele Leser, dass sie eben einen Protagonisten brauchen, mit dem sie sich identifizieren können. Und das ist bei Isabel wirklich sehr schwer.
Aber die Frage ist ja, dieses sich identifizieren können, vielleicht, also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass viele dann immer nach jemandem suchen, der so dem eigenen Idealbild von sich selbst entspricht, um sich zu identifizieren. Denn wenn ich so, also ich finde, dass Isabel halt schon viele Ecken und Kanten hat, an denen sich jeder identifizieren kann. Also natürlich vielleicht nicht mit dem Gesamtbild und so weiter, aber an, also
das macht sie möglicherweise auch so ein bisschen kontrovers, ne? Weil man dann plötzlich sich selbst in einem Charakter entdeckt, der halt auch ganz klar unmoralisch in der Tat handelt, ne? Und das erschreckt das einen möglicherweise so ein bisschen, ne? Dass man denkt, okay, ich identifiziere mich gerade mit einer Figur und kann auch ihre Handlung nachvollziehen, aber ich weiß, es ist eigentlich falsch, was sie gerade tut. Und das ist natürlich etwas, wo man so als Leser möglicherweise ein bisschen den Spiegel vorgehalten bekommt. Und das könnte möglicherweise ein bisschen wehtun, ich weiß es nicht. Aber ich fand das in der Tat, also ich weiß noch, irgendwie nach dem ersten Akt sozusagen oder nach dem ersten großen Batzen, als dann die Geschichte eigentlich im Grunde genommen losgeht, da hast du mir noch eine Nachricht geschrieben, als ich dir gesagt hatte, wo ich war. Sie so, ja, Isabel legt jetzt los. Und ich so, aha, okay, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann hat sie losgelegt. Und ich so, heilige Axt. Also das war auch so, als Leser habe ich gedacht, wow, du hast nicht übertrieben.
Ich habe mir natürlich immer auch Gedanken zu Isabel gemacht. Ich habe mich dann immer mal selbst gefragt, okay, wie hätte ich denn zu dieser Zeit, wir reden ja hier auch wirklich von einer ganz anderen Dekade und 30er Jahre, sehr junge Frau, das muss man ja einfach mal sagen.
Sie ist ja gerade
mal
Isabel,
Anfang 20. Und ich glaube, dass sie einfach auch mit vielem überfordert ist. Ja, sie kann nicht mehr in ihrer Heimat bleiben. Und wie hätte ich mich denn gefühlt, wenn ich plötzlich so, das ist ja schon fast eine Entführung gewesen, ja, dann ist sie an einen Mann gekettet, den sie überhaupt nicht liebt. Und auch damals gab es das Wort, also Gleichberechtigung, das gab es eben in der Form noch nicht wie heute. Und dann ist sie dann auf einmal auf dieser Plantage und nicht irgendwie in New York City, wo man sagen könnte, okay, da hätte sie ja vielleicht dann einfach gehen können. Wie hätte ich gehandelt? Wie hätte ich reagiert? Das war so ein bisschen die Kernaussage oder das, was ich zum Nachdenken bringen wollte, wenn man mal ganz ehrlich zu sich selbst ist. Wie würde man mit einem Mann zusammenleben, den man nicht liebt? Und das fand ich so spannend. Und es hat natürlich auch eine Bewandtnis auf die nächsten Wände. Und mein Gedanke an Isabel.
Genau. Was ich auch ganz beeindruckend fand, ist in der Tat, also jetzt mal unabhängig von diesen Sachen, gab es dann ja auch die Momente, wo du eine echte Depression auch sozusagen auch dargestellt hast und wo man, und da muss ich sagen, das mitzuerleben als Leser war auch, das ging mir sehr, sehr nahe, weil das in der Tat fand ich, war sehr, sehr realitätsnah sozusagen dargestellt, also so realitätsnah, also, aber es war so ein bisschen so in Character, dass ja irgendwann dann auch tatsächlich sie von diesem aktiven Teil auch in diesen sehr depressiven Teil kommt. Und Das war dann zum Beispiel der Moment, wo bei mir die Sympathiekurve bei ihr für sie dann auch wahnsinnig hochging und wo ich tatsächlich dann auch erst verstanden habe, dieses krasse Verhalten, was sie vorher dann auch an den Tag gelegt hat. Klar, die Frau ist depressiv, das ist, der geht's nicht gut. Sie ist in der Tat in einer ganz auswegslosen Situation und sie hat ja auch gar keine Hoffnung, da irgendwie wieder rauszukommen. Und das war dann auch so der Moment, wo der Kontext für das Vergangene sich bei mir beim Lesen so ein bisschen geändert hat und wo sie mir dann plötzlich deutlich sympathischer wieder wurde und ich richtig Mitgefühl für sie entwickelt habe.
Ja, klar. Und ich denke, dass viele Leserinnen auch so empfinden. Ja, also sie ist einfach, wie sie ist und sie bleibt auch mit Ecken und Kanten auch in den späteren Büchern. Aber ich finde sie einfach selbst als Autorin unglaublich spannend. Ich mag sie zu schreiben, weil sie eben auch so diese dunklen Gedanken hat und auch eben nicht das macht, was man jetzt vielleicht von einer Frau oder generell von einem Menschen erwartet. Und
aber sie ist ja dabei auch relativ reflektiert, ne? Also sie ist ja durchaus jemand, der darüber nachdenkt, oh, was, das, was ich hier gerade mache, ist. Also sie erschreckt sich ja teilweise auch über sich selbst und auch später reflektiert sie sich ja durchaus selbst. Und das kann man dann als Leser wirklich ganz gut nachvollziehen, dass man sich so in ihre Gedankenwelt hineinversetzt. Weil man dann plötzlich in der Tat ja auch so ein bisschen durch diese Reflexion wirklich den eigenen Spiegel vorgehalten bekommt und dann auch zum Nachdenken angeregt wird, ja, wie wäre das denn eigentlich für mich? Denn irgendwie, es ist halt auch nicht so diese eindeutige Situation, denn in der Tat ist es eine Entführung, ist es auch irgendwie nicht, ist der Mann, den sie entführt hat.
Also es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Und aus seiner Perspektive ist es halt die Rettung.
Genau, aber auch John ist ja auch also er ist ja so ein bisschen, auf der einen Seite ist, in der Tat will er sie retten, aber es war eben dann doch mit einem eigennützigen Motiv dabei. Also es ist halt nie schwarz-weiß, was ich aber persönlich in der Tat echt cool finde, weil das ist mir zu oft in Büchern, dass du diese klaren Schwarz-Weiß-Charaktere hast. Und ich mag es durchaus gerne, wenn auch wirklich mal ein bisschen mehr Grauschattierung dabei ist. Und das finde ich bei John und Isabel ist das ganz extrem, dass sie so ein bisschen durch diesen Graubereich einmal das ganze Spektrum durchlaufen. Und das finde ich total faszinierend.
Ja, danke, das freut mich.
Was mich, glaube ich, vor allem durch die Bücher gerissen hat, ist natürlich, einmal sind es halt diese vielen Ereignisse, die du aneinander knallst mit Cliffhanger quasi auf jeder Seite. Aber das waren vor allem, was du gerade zu den Depressionen gesagt hast, Freya, dass man fühlt, was die Charaktere fühlen. Das ist halt wirklich super selten, dass jemand diese Gefühle so rüberbringen kann. Und ich finde, das schaffst du fast jedes Mal. Also egal, ob der eine dem anderen eine reinhaut oder ob das Mädchen sich gerade in den Jungen verliebt oder ob sich eins der Kinder einsam fühlt oder halt diese sehr, sehr krassen Emotionen, die man ja vielleicht von sich selbst auch gar nicht so genau kennt und von daher nicht aus eigener Erfahrung schreiben kann, wie eine Depression oder halt, keine Ahnung, Mordlust. Aber es kommt immer rüber. Das zieht mich immer mit und es ist, also mein Herz hat einige Male gerast bei deinen Büchern. Und dann halt dieses Reflektieren, wenn die Charaktere über diese Gefühle nachdenken oder über das, was passiert ist. Das ist auch immer unheimlich authentisch und unheimlich klar. Und ich finde halt, dass das beim zweiten, dritten und vierten Buch noch klarer ist und noch, also da hat es mich noch mehr mitgerissen. Weil, vielleicht halt, weil ich mich an die Charaktere gewöhnt habe, wie gesagt, aber ich finde auch, dass klar, dieses einerseits will man nicht diese voraussehbaren Charaktere, aber wenn die auf jeder Seite irgendwie was ganz anderes machen, als man es vorher erwartet hat, dann ist es halt auch nicht. Also dann reicht es mich auch raus und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, dass die Charaktere sich nicht gefunden haben, weil sie machen ja dann auch in den weiteren Bänden noch viele Sachen, wo ich so denke, wirklich? ja, ich weiß nicht. Also vielleicht ist es wirklich, sie einfach kennenzulernen. Und na klar, es gibt solche Leute, die von rechts nach links springen, weil sie einfach mit sich selbst nicht im Reinen sind. Vielleicht ist es das.
Ja, genau. Was ich so ein bisschen schade fand tatsächlich zum Ende hin, gerade auch, weil du das ansprichst, dass man dieses nachfühlen kann, zum Ende hin vergeht ja sehr viel Zeit off-script sozusagen, also sozusagen, die du nur so in Rückblenden erzählst. Ne? Also dann heißt es plötzlich in den vergangenen 3 Jahren und so. Und dann erzählst du, was passiert ist, aber eben dann in einer sehr, ich sag mal, kondensierten Art und Weise. Da muss ich sagen, da habe ich manchmal so ein bisschen gestockt und habe gesagt, oh, das hätte ich gern miterlebt. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist so ein bisschen
das zum Ende hin. Erzählen dann.
Ja, ja, genau. Also zum Ende hin merkt man so ein bisschen in der Tat, ich glaube, in der Tat, du willst einleiten, sozusagen auch in den nächsten Band zu kommen und willst das vorbereiten. Und das Gefühl bekommt man auch total, aber man will auch wirklich es miterleben. Und es ist so ein bisschen, es gab so zwei, drei Momente, wo ich dachte, ach schade, da wäre ich so gern dabei gewesen. Also gerade auch bei Momenten von Isabel, wie ihre Reise dann weitergeht, da hatte ich doch manchmal das Gefühl, fast ein bisschen was verpasst zu haben, sozusagen. Mm. Aber es ergibt natürlich jetzt Sinn, wenn gerade auch wenn du sagst, es ist im Grunde genommen alles Vorspann für die eigentliche Geschichte, die du erzählen wolltest, dann wolltest du wahrscheinlich auch an den Punkt dann hinkommen, ne?
Richtig, also wie gesagt, es war ja gar nicht geplant, Band 1 in diesem Ausmaß und Band 1 umspannt ja wirklich viele Jahre, das sind ja fast 20 Jahre, das gibt es dann in den nächsten Bänden nicht mehr so in dieser Form, also dann sind das vielleicht maximal mal 3 Jahre, die ich abhandle und ja, eben weil es für mich so ein bisschen die Vorgeschichte ist, aber ich kann auch verstehen, dass man sagt, okay, ich wäre gerne bei dieser Szene dabei gewesen. Das ist auch so eine Sache, das hat meine Lektorin mir damals auch immer mal gesagt, naja, mach da eine Szene draus, aber wie dick hätte dieses Buch noch werden sollen? Also, vielleicht würde ich es heute nochmal anders machen, also ich würde an der Geschichte an sich nichts ändern und auch nichts an den Charakteren, aber vielleicht, aber dann wäre ich jetzt schon, ja, dann wäre ich jetzt schon bei Band 8. Also hätte ich das wirklich genauso langsam in Jahren weitererzählt, ja, ich glaube, dann wäre das so eine Never-Ending-Story geworden. Und ja, zum Ende habe ich dann ein bisschen Gas gegeben.
Aber hast du denn das endgültige Ende schon im Kopf?
Ja.
Oh.
Ja.
Und wie viele Bücher
wird's? Also die ganze Geschichte ist wirklich im Kopf zumindest durchgeplottet, also ich sag jetzt mal, wie die Szenen mit den krassen Wendungen, um halt dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Die müssen natürlich dann auch ausgeschmückt werden, diese Szenen. Und deswegen kann ich nie sagen, oh, jetzt kommen noch 2 Bände, weil ich kenne mich, dann werden es dann doch 3 Bände. Nicht, weil ich nicht zum Punkt komme, sondern ich will das ja selbst auch ein bisschen genießen, diese Geschichte.
Ja.
So lange habe ich ja darüber nachgedacht, dieses Buch mal zu schreiben. Eigentlich sollte es nur ein Buch sein. Ich hatte gar nicht geplant, eine Reihe zu schreiben. Und ja, ich möchte das einfach miterleben als Autorin, wenn ich diese Geschichte schreibe. Das sind alles Szenen, die ich so ewig lange schon im Kopf habe. Charaktere, die mich so ewig lange begleiten, zumindest gedanklich. Und ich möchte einfach als Autorin das auch selbst genießen, diese Szenen dann auch zu schreiben, weil dann sind sie vorbei. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, aber
absolut, ja.
Ich verstehe das so gut. Ich habe ja gerade meine Saga beendet nach dem dritten Buch.
Ja.
Und das traurig, ist total furchtbar. Nein, okay, es ist überhaupt nicht furchtbar. Es ist total toll, es auch fertig zu kriegen, ne? Irgendwie es zu Papier zu bringen. Aber es ist ja. Ich habe richtig gemerkt, eine Woche nachdem ich fertig war, brauchte ich Zeit für mich, richtig. Ich bin dann irgendwann spazieren gegangen und habe mir nochmal die Musik, die ich mir dazu immer angehört habe, habe ich mir in die Ohren gestopft, habe mich auf eine Bank gesetzt, ich habe ein bisschen geweint. Weil einfach, es ist wirklich so ein wesentlicher Lebensbestandteil. Ich habe gerade auch einen ganz interessanten Artikel dazu gelesen, dass Trauer betrifft gar nicht unbedingt immer nur, wenn Menschen sterben oder sowas, sondern Trauer betrifft oftmals so Teile von einem selbst, die einem nicht mehr zugänglich sind. Also zum Beispiel, weil Menschen wegziehen oder weil man in der Tat seine Geschichte nicht mehr durch das Schreiben erleben kann. Ja. Und das ist schon, also
traurig.
Mach dich drauf.
Ich kann noch nicht so richtig loslassen. Ich meine, ich könnte natürlich im nächsten Band auch wieder genauso schnell schreiben wie jetzt in Band 1. Also zeitlich gesehen, aber das will ich gar nicht. Ich möchte jede Szene, die ich so lange im Kopf habe, möchte ich während des Schreibens dann auch. Ich habe auch immer so ein bisschen Angst, dass wenn ich dann fertig bin, dass ich denke, oh, das wäre noch eine tolle Szene gewesen für Band 3 oder Band 4, weil mich die anderen Bände, also die ich schon geschrieben habe, die begleiten mich natürlich immer noch, auch gedanklich. Ja. Ich denke oft an Szenen zurück, die ich schon mal geschrieben habe.
Welche sind das jetzt auf nicht, Band 1?
Ich wusste, dass du das anschließt. Ja, es gibt eine Szene in Band 1, die hätte ich mir vielleicht so ein bisschen sparen können.
Okay.
Nein, aber ich gehe, nee, nein, nein.
Mit der
ich, ja, also.
Ich habe den übrigens total verschnitten, den Busch, nur mal so. Aber
ich will das mal kurz erläutern. Es gibt eine Szene im ersten Band, die wir nicht näher erläutern wollen, die aber sehr unmoralisch ist.
Ja.
Naja,
also ich weiß auch an der Stelle, nicht, nein, was mich damals nicht, geritten hat. Also.
Sie ist nicht unmoralisch.
Das ist eine sehr interessante Wortwahl übrigens von deiner Seite aus.
Sie wird von, also ja, man könnte sie als unmoralisch bezeichnen, wenn man selber sehr moralisch ist. Und Freya hat diese Szene beim Heckeschneiden
gelitten. Ja, also es ist eine Szene, die, glaube ich, so dem Otto Normalverbraucher so ein bisschen heiße Wangen bereitet, mir jedenfalls. Und ich habe in der Tat dabei eine Hecke geschnitten, die ich übrigens total verschnitten habe, weil ich so drin war und dachte, krass! Und jedes Mal, wenn ich jetzt an dieser Hecke vorbeigehe, sehe ich mein Werk, werde leicht rot im Gesicht und denke mir, heilige Axt.
Tut mir leid.
Nein, nein, das ist vollkommen in Ordnung. Das war gut.
Also, aber welche Szene erinnerst du dich besonders gern? Das wollte ich eigentlich wissen.
So, ich glaube, das ist eine Szene aus, schwierig, aus Band 2. Ich glaube, ohne zu spoilern, aber dort bemerkt einfach meine Hauptfigur, dass sie Gefühle für jemand anderes hat. Und weil es eben genau die Geschichte ist, die ich erzählen will. Ich habe dieses Bild einfach immer noch im Kopf. Eigentlich sehr schön ist die Szene, und aber auch wieder so selbstreflektierend. Die mag ich sehr gerne. Und das ist wieder das Problem, ich kann einfach nicht zu viel erzählen, weil ich würde einfach unglaublich spoilern, wenn ich jetzt auch die Namen erwähne, für all diejenigen, die eben noch nicht die Reihe gelesen haben. Aber das ist so eine Szene, weil die auch noch wichtig wird für das Ende.
Welche Szene ist dir denn besonders?
Für das Ende. Oh.
Ach so. Aber, und welche Szene ist dir besonders aus Band 1 zum Beispiel in Erinnerung geblieben, Andrea? Ich finde es immer ganz interessant, was dem Autor mega wichtig ist und worauf der Leser so anspringt. Ganz oft fällt das ja zusammen, aber manchmal auch nicht. Ich finde das ganz witzig.
Ja, ich bin ja, ich beschäftige mich ja sehr viel mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges und allem, was dem voranging. Von daher sind es schon die Szenen in Wien, die mich, die mich auch wirklich gepackt haben, wo ich auch sagen muss, das ist das, was mich wirklich mit dem Buch verbunden hat auch. Also Isabels Geschichte mit ihrem Vater und wie die da wegrennen vor den, was sind das, SA-Leute? Das weiß ich gar nicht mehr.
Nee, Gestapo, oder?
Gestapo, ja. Naja, wie gesagt, es ist ja schon fast 3 Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Und dann natürlich, da will ich jetzt nicht so viel sagen, als dann einer der kleineren Menschen auftaucht.
Ja.
Solche Sachen, also das sind so Szenen. Und es sind halt gar nicht so diese ganz großen dramatischen Szenen, glaube ich, an die ich mich erinnere. Und das ist auch das, was ich meinte mit den Gefühlen und mit dem Reflektieren. Es sind halt wirklich so diese zwischen diesem ganzen Drama, diese leisen Momente, die Bücher ausmachen, finde ich.
Das ist nämlich ganz witzig. Mir ging das nämlich auch so. Ich glaube, die Szene, die mich am meisten berührt hat, das ist auch eine, ich glaube, direkt am Ende des Buches, da gibt es ja ein Gespräch zwischen Isabel und noch einer weiteren Figur, und die haben vorher nicht wirklich viel miteinander interagiert, und dann unterhalten sie sich aber miteinander, und die Szene, fand ich, die hat auch irgendwie so ein bisschen so die Stimmung dieses Buches total aufgefangen, irgendwie so mit den Naturereignissen, die du drumherum beschrieben hast, und auch das, worüber sie sich unterhalten, die ist mir, als ich das Buch fertig hatte, die hat so richtig nachgeklungen, sozusagen. Also da bin ich so ein bisschen gedanklich immer wieder hin zurück. Also ich nehme an, du weißt, wovon ich spreche, ne? Oder ihr wisst, wovon ich rede, oder? Andrea sieht so aus, als wenn...
Die letzte Szene im Buch.
Ja, genau. Ich glaube, es ist tatsächlich die allerletzte Szene im Buch, ne? Genau. Ich fand, die hat mich, glaube ich, am meisten... was in mir zum Klingen gebracht, ne? Wie so eine Stimmengabel, die plötzlich anfängt zu singen. Das ist... Die fand ich sehr beeindruckend. Die hat in der Tat, habe ich auch gedacht, na toll, jetzt brauche ich das nächste Buch. Das kann doch nicht wahr sein. 15 Stunden Hörbuch und ich bin immer noch nicht fertig. Nee, die fand ich auch, aber das war eben auch so ein ganz leiser Moment, ne? Das war nicht so dieses,
Genau.
das ganz große Drama, sondern eben ganz leise, wo man einfach das Gefühl hatte, ich bin jetzt richtig drin und in den Köpfen der Figuren drin und Teil des Ganzen. Das war echt schön.
Ja, das finde ich auch, man fühlt sich so als Teil des Ganzen. Und das ist halt so schön, wenn man, also es sind ja immer ziemliche Abstände, zwischen denen ich die Bücher zumindest gelesen habe. Und auch wenn so manche Details immer weg sind, ich fühle mich trotzdem immer irgendwie zu Hause, obwohl ich niemals auf Morgan's Hall leben wollen würde mit den ganzen Psychopathen.
Was ich dich unbedingt fragen wollte, Emilia, ist, du warst, also Wien kennst du ganz gut, oder ist das nur der Eindruck, den das Buch hinterlässt? Weil ich hatte richtig das Gefühl, ich war mal in Wien und dann auch das Buch so zu lesen und die Szenen in Wien, ich war total da. Also.
Ich war 2 oder 3 Mal in Wien, ja,
Okay.
Städtereise. Und ich weiß nicht, ich glaube, das erste Mal war ich 2017 in Wien. Und das hat mich irgendwie, die ganze Stadt, die hat mich total beeindruckt. Und ich liebe Wien wirklich. Und egal, ob es die historischen Bauten sind, diese KUK, ja, Überbleibsel, das hat mich wirklich beeindruckt. Sie ist aber auch noch modern dazu. Und
Ja.
das Essen ist toll in Österreich generell. Und ich weiß nicht, ich damals 2017, das weiß ich noch, da hatte ich noch gar nicht daran gedacht, die Geschichte jetzt irgendwann mal zu schreiben. Und ich wusste aber, sollte ich mich irgendwann mal aufraffen, morgens voll niederzuschreiben, dann beginnt diese Geschichte in Wien. Und
Alles klar.
ja, deswegen, ich glaube, man braucht für eine Stadt, in der man schreibt, auch so eine gewisse Leidenschaft. Also man muss sich also finde ich, in eine Stadt verliebt haben, wenn sie ein guter Ort darstellt. Wobei das jetzt in Band 1 erstmal nicht so ist, aber ich komme auch in den Folgebänden auch immer wieder nach Wien zurück, weil mich
Okay.
diese Stadt einfach auch persönlich so gepackt hat. Ich schreibe einfach unheimlich gerne mit diesem Setting.
Ja,
Ja, weil wenn
nee,
man
ich.
eine Stadt liebt, dann sieht man die Details. Dann sieht man nicht nur die Sightseeing-Punkte, die im Marco Polo drinstehen,
Genau.
sondern man sieht halt, keine Ahnung, wenn der Fluss die Biegung nach links nimmt und irgendwie einen kleinen Wasserfall endet, der sonst irgendwo steht. Also, ja, oder
Ja, und
was
das,
auch
ich,
immer.
ich habe so, ich hab so eine Grundregel beim Schreiben. Also wenn ich reale Orte nehme, dann meistens nur welche, an denen ich auch tatsächlich war, weil irgendwie auch dieses, auch selbst wenn du das gar nicht so optisch beschreibst, aber dieses Gefühl, was du hast, wenn du durch diese Stadt läufst zum Beispiel, ne, das irgendwie, finde ich, transportiert sich das in die Seiten. Also ganz oft merkst du, finde ich, beim Lesen, war der Autor wirklich da oder war es nicht? Und ich liebe es einfach, wenn man merkt, er war da, er hat sich irgendwie in dieses Flair verliebt und irgendwie hat dieses Flair dann doch die. Das Schreiben beeinflusst. Ich liebe das total und ich fand, das
Ja,
hat man total gemerkt. Deswegen wollte ich dich das unbedingt fragen, weil ich das
das
schon
freut
vermutet
mich.
hatte, so in der Richtung.
Ja,
Und
wobei
ja.
bei mir ist es halt schwer, weil eben Wuppertal oder Wongs Hall, die Apfelbaumplantage, das ist ja wirklich ein fiktiver Ort. Da bin ich immer ganz dankbar, wenn ich mal irgendwo hingehen kann, wo es einfach Fakten gibt. Ja, und ich schreibe aber auch von Städten, wo ich eben noch nie war. Ich war noch nie in New York City. Und da muss man ja auch sagen, okay, ich schreibe ja auch noch in einer ganz anderen Zeit. Also
Ja.
New York City 1955, ja, ist einfach anders zu bewerten als jetzt heutzutage.
Und da gibt es halt keine
Wobei.
YouTube-Videos, die man sich. Heute kannst du dir halt von
Nee,
100
ja.
Millionen YouTubern Videos aus New York angucken. Und das gab es
Ja.
halt damals nicht, ne? Also, das nur
Ja,
so
da
die.
kann man dann natürlich auch
Ja.
viele Fehler machen, ja, wenn man irgendwelche Orte beschreibt, die es einfach vor 50 Jahren so überhaupt noch gar nicht gab. Da muss man eben dann auch viel recherchieren. Ja, oder es ging mal nach Capri in Band 3.
Ja.
Da war ich auch noch nie. Aber ich kann es mir schon ganz gut vorstellen, weil ich auch schon in Italien war. Aber ich fand auch Capri immer so toll und so faszinierend. Ich wollte da immer hin. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann mach's einfach im Kopf. Reise im Kopf dorthin.
Ja. Bei New York City kann ich wirklich empfehlen. Das macht richtig Spaß, in der Stadt zu sein. War ich zweimal in meinem Leben. Und es ist ganz witzig, weil man geht immer um irgendeine Ecke und entdeckt irgendeinen Film, der da gedreht wurde. Und
Ja,
hat immer das
cool.
Gefühl, irgendwie in irgendeiner Serie oder in einem Film zu sein.
Ja.
Ja, nee, aber ich finde, das ist irgendwie. Gibt es denn auch ein reales Vorbild für Morgan's Hall eigentlich? So an der Westküste der USA?
Nein.
Okay. Schade.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich natürlich ich war zum Beispiel früher als Kind ein riesengroßer Fackeln im Sturm-Fan, also falls ihr diese Reihe kennt. Und deswegen fand ich immer das Genre Familiensaga so spannend. Aber auch Mont Royal ist eine Baumwollplantage gewesen in den Südstaaten. Deswegen ist es auch kein richtiges Vorbild eigentlich. Aber es hat mich beeinflusst, sagen wir mal so. Mhm.
Ja, ich war nämlich auch ein paar Mal schon an der Westküste der USA. Was dir wirklich ziemlich gut gelungen ist, ist das Wetter zu beschreiben. Das ist genau so, weil es extrem ist. Man hat diese super heißen Sommer, dann hat man diese langen, langen Winter. Das fand ich auch, ist dir wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also einfach insgesamt, aber finde ich auch dieses was die Natur und die Umgebung einfach betrifft. Also in der Tat, man reist wirklich im Kopf. Ne? Mhm. Ich denke gerade an Andrea, die mir eine Anmerkung in meinen Roman geschrieben hat. Freya, kannst du bitte mal die Orte beschreiben, an denen deine Figuren sind? Und das hast du zum Beispiel wirklich sehr, sehr gut gemacht, weil einfach man wirklich ein Gefühl für die Orte bekommt, an denen sich die Figuren befinden. Man reist im Kopf da wirklich hin.
Ja, und das finde ich halt, das macht sich halt nicht an diesen großen Punkten aus, sondern an den kleinen Details. Also wenn man hört, wie die Leute sprechen, wenn man riecht, keine Ahnung, das österreichische Essen halt riechen kann oder sehen kann oder schmecken kann, dann fühlt man sich dort. Dann hat man das Gefühl, man ist da. Nicht, wenn man irgendwie sagt, ja, das grüne Haus stand an der gelben Ecke oder so.
Ja, klar. Mhm. Ja, das ist auch wichtig.
Achso, das war bei der Hörbuchsprecherin nämlich auch ganz interessant. Die hat sich ja auch so ein bisschen, ich habe ja den ersten Band als Hörbuch gehört und sie hat einmal Dialekt verwendet, nämlich gegen Ende hin, als nochmal ein paar Szenen in Wien ja auch dargestellt werden. Und das zum Beispiel hat mich total abgeholt. Ich kann überhaupt nicht sagen, ob der Dialekt authentisch war oder nicht, weil ich von Dialekten überhaupt gar keinen Schimmer habe. Aber es fand ich so ein bisschen, da habe ich gedacht, oh schade, das hätte sie vorher ein bisschen mehr machen können, so ein bisschen mehr den Figuren auch ihre eigene Sprache geben können. Mhm. Weil das finde ich, macht das auch nochmal total aus, wenn man solche kleinen Details dann auch hat.
Ja, der Wiener Schmäh ist halt ein bisschen schwierig auch zu beschreiben, weil die ja, ich höre das unheimlich gern, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich es in einen Dialog packen könnte, außer vielleicht vereinzelte Wörter, die man eben ganz gerne auch in Wien benutzt. Aber es wäre schwierig gewesen, weil Isabel ja natürlich dann auch irgendwann vermehrt auch Englisch spricht. Es ist schwer, dass ich sage jetzt mal, bei dieser einen Szene, die du angesprochen hast, da ist sie dann auch in Wien und spricht mit einer Ur-Wienerin und da habe ich mir das dann einfach mal erlaubt, richtig krassen Dialekt auch mal schriftlich auch mal darzulegen. Und das ist auch nicht einfach, weil da kann man sich auch ganz grobe Fehler leisten. Ich weiß noch ein Wort, ich weiß jetzt nicht mehr, das hörte sich wirklich für mich urösterreichisch oder wienerisch an. Und dann hatte ich in einer Lesegruppe eine Österreicherin und da bin ich richtig abgestraft worden. Das würde man so nicht sagen. Und das sagt die Jugend und schon gar nicht 1958. Ja, das habe ich dann natürlich wieder rausgenommen der zweiten Auflage. Klar, sie hat recht, aber wenn man selber natürlich nicht dort lebt in diesem Film, muss man wirklich aufpassen. Und auch die Lektoren wissen ja auch nicht immer genau, wird das jetzt so gesagt oder nicht?
Ich muss auch sagen, so an vereinzelten Stellen finde ich es auch sehr sympathisch und es gibt dem halt mehr Farbe. Aber wenn es zu oft ist, dann nervt mich Dialekt sehr. Also das wird ja gerne mal, gerade in Büchern, die in Berlin spielen, wird ja gerne dieses Icken und Warte, hatte du da immer mal verwendet. Und dann denke ich mir so, ey, das liegt dem halt irgendwie ein Ick in den Mund oder weiß ich nicht. Aber wenn es dann wirklich jeder Satz über Seiten lang ist, dann ist es sehr anstrengend zu lesen.
Ja, ich habe ja diesen Dialekt wirklich nur bei einer Nebenfigur verwendet, die ja auch nicht oft auftaucht. Und deswegen dachte ich, okay, ich kann es mal wagen. Also ich würde jetzt nicht nur im Dialekt sprechen wollen oder schreiben wollen, weil ich glaube, das würde mich auch nerven.
Manche sind damit
erfolgreich. Ja.
Entschuldige. Nee, alles gut. Okay, also zum Thema Sprache habe ich mit Freya auch schon drüber gesprochen. Du verwendest ein unheimlich eloquentes Vokabular. Also es ist... es passt natürlich zu der Zeit der Bücher, aber ich habe auch schon andere Bücher aus dieser Zeit gelesen und sind halt weniger, wie würdest du es bezeichnen, freier? Ich bin nicht so eloquent, mir fehlt das Wort dafür.
Nee, naja. Eloquent trifft es auch gar nicht, aber ich finde einfach, man merkt so an dem Wortschatz.
Aber schon auch eloquent. Also
ja, das ist richtig, ja, aber es ist alleine der Wortschatz, ne? Der ist sehr, sehr breit. Ne? Also ich habe manchmal den Eindruck, so der, ich sag mal, unser zeitgenössischer Wortschatz ist relativ schmal, also so die Verben, die wir benutzen oder auch so die Beschreibung. Und
also es
ist
gibt so ein bisschen, immer mindestens zwei Wörter, die ich nachschlagen muss, nur mal so.
Die ich ja, genau, also es wird. Es wird einfach, es in der Tat, es werden auch vom Satzbau her, ne? Also du machst lange Sätze teilweise.
Aber es ist nicht nervig, also es ist nicht so, so anstrengend zu lesen oder so. Und ich lerne gerne neue Wörter dazu, von daher war das überhaupt nicht.
Ich sitze auch manchmal so, oh, das musst du das nächste Mal auch benutzen, das Wort, das ist super.
Echt? Genau. Also da habe ich überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Also ich glaube, die Diona, die hat Band 3 und Band 4 korrigiert. Und ich hatte dann irgendwie so einen kleinen Ausreißer, der für sie nicht gepasst hat. Das würde nicht in meine blumige Sprache passen.
Und also, ich glaube, genau, das habe ich auch schon mal gehabt.
Ist das jetzt beleidigend, dass ich eine blumige Sprache habe? Oder ist das ein, also ich schreibe einfach so, wie ich es denke. Und
ja, aber es passt, weil ich glaube, nee, aber es ist nicht beleidigend gemeint. Also es ist
nein, nein, nein. Also, aber ich habe erstmal nachgedacht. Okay, du hast eine blumige Sprache. Was heißt das denn jetzt? Na,
also du schmückst einfach wirklich sehr aus in der Tat und ja. Verwendest auch, ich sag mal, große Worte und großes Vokabular. Aber es passt auch einfach zu dieser Zeit, weil natürlich auch der Sprachgebrauch. Also weil du hast ja innere Monologe auch. Und dann muss es natürlich auch so ein bisschen zu den Figuren passen. Und in dieser Zeit hat man ja auch so ein bisschen so gedacht. Also jedenfalls stelle ich es mir so vor. Deswegen für mich war das sehr authentisch und hat es sehr gepasst. Wenn, ich meine, du würdest ja jetzt auch nicht irgendwie Isabel in den 30er Jahren so einen Satz denken lassen wie, oh, das finde ich cool. Das macht man ja nicht, weil das nicht in ihren inneren
Mund
passt. Und deswegen, also ich fand das total, es hat die Stimmung des Buches
genau,
absolut.
Genau, es macht die Magie des Buches total aus und es macht halt diese Größe des Buches auch aus, finde ich. Also dieses, es wird diesem Begriff Saga unheimlich gerecht dadurch.
Ja.
Also ich finde das super interessant und es freut mich auch, dass ihr das sagt, weil ich muss sagen, ich war natürlich vor der Veröffentlichung von meinem ersten Buch, wie wir alle, super aufgeregt und nervös. Und wenn ich an meine Anfänge einfach zurückdenke, ich mich dazu entschlossen habe, Geschichte zu schreiben, ich angefangen und konnte einfach nicht mehr aufhören zu schreiben. Und ich hatte von der Buchwelt überhaupt gar keine Ahnung. Ich wusste überhaupt nicht, was mache ich denn jetzt mit dem irgendwann mal fertigen Manuskript, bis ich dann mal auf Self-Publishing gestoßen bin. Und ich wusste, okay, man braucht eine Lektorin. Ich dachte, ja, okay, dann schaue ich mir mal im Internet an, wen es da so gibt. Und ich hatte schon 700 Word-Seiten vollgeschrieben, heute nicht mehr verwertbar, muss ich auch dazu sagen, und habe einfach mal blind dieses Manuskript zum Probelektorat an diese relativ bekannte Lektorin geschickt, also in der Branche bekannt, und möchte den Namen jetzt auch nicht nennen. Und ich glaube, nach 2, 3 Tagen habe ich dann einen Anruf von ihr erhalten und sie sagte, also Frau Finn, ich muss Ihnen jetzt ganz ehrlich sagen, das mache ich nicht, ich lektoriere das nicht. Sie können nicht schreiben.
Was?
Das war so die Kernaussage, ja. Und ich dachte, okay. Sie hatte aber auch recht, weil ich überhaupt gar keine Ahnung von Perspektiven hatte. Ich habe einfach alles verwendet. Ich hab autorial erzählt, ich habe in der dritten Person erzählt, da war ich erstmal in dem einen Kopf, dann wieder in dem anderen, so in einem Abschnitt. Dann Ich-Perspektive, ich habe einfach alles. Weil ich dachte, okay, das wird schon irgendwie richtig sein. Und ich habe auch auf Dialoge auch verzichtet. Weil ich dachte, gut, ich hatte ja kein Theaterstück.
Hast du keine Dialoge verwendet?
Also wenig. Und ja, ich dachte, ich mache doch kein Theaterstück. Da sollen sich die Leute doch denken, was derjenige jetzt gerade gesagt hat. Klar, ich bin da sehr blauäugig an die Geschichte rangegangen. Aber das hat mich erstmal besessen. Und du hast alles auf eine Karte gesetzt.
Aber du hast dich davon nicht abbringen lassen, ne?
Nein, erst recht dann nicht. Also wenn jemand zu mir sagt, du kannst das nicht, dann kann ich das. Also aber es hat mich doch schon ganz schön deprimiert, so noch ein paar Tränen geflossen damals. Und ich habe dann innerhalb von 1,5 Monaten diese Tipps aber auch beherzigt, das muss ich auch sagen. Also es war schon Gold wert, dass sie mir das gesagt hat. Und habe mir dann andere Lektoren und ich glaube, ein halbes Jahr später war Band 1 auf dem Markt. Also, ja.
Die deswegen, ich finde das so faszinierend. Dass, haben die andere.
Ja, es war eigentlich gut. Ja. So schlimm, wie es in dem Moment für mich dann war, sie hat mir wirklich meine Fehler, oder was heißt Fehler, aber das, was ich eben nicht so gut beherrscht habe, hat mir aufgezeigt und das war gut. Und deswegen finde ich das so faszinierend, wenn jemand jetzt wie ihr sagt, okay, das ist so eine tolle Sprache und das ist für mich irgendwie immer noch so fremd, weil ich eben immer noch trotz allem diesen Satz im Kopf habe, du kannst nicht schreiben.
Aber das eine hat doch mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich finde, das nicht schreiben können, das ist ja was ganz anderes. Also, dass man erstmal lernen muss, wie man mit Perspektiven umgeht. Ich habe immer noch Anmerkungen von Jona. Das kann die gar nicht wissen aus ihrer Perspektive. So. Das, das hat ja nichts damit zu tun,
dass man schreiben kann. So eine Anmerkung hast du mir in meinem Manuskript auch gemacht.
Ja, weil ich da jetzt sehr sensibel für bin durch meine Lektoren. Nee, aber das ist ja ganz normal. Also klar, dass man alles, wenn man alles zusammenwürfelt, aber das heißt ja nicht, du kannst nicht schreiben, sondern beschäftige dich doch erstmal mit diesem
Rum. Genau. Rum.
Ja.
Genau. Ja.
Aber ich finde, es ist halt auch einfach so ein krasses Beispiel, was einfach Self-Publisher auch total ausmacht. Ne? Ich meine, wir kriegen ganz oft zu hören, du kannst nicht schreiben, du kannst dies nicht, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug für einen Verlag, wie auch immer. Aber das Ding ist, irgendwo, man hört das zwar und es geht einem nahe, aber man nimmt diese Kritik und setzt sie in was Positives um, versucht daraus zu lernen. Und weil man irgendwie dann doch immer wieder dazu kommt, dass man diese innere Überzeugung hat, nein, ich muss dieses Buch schreiben und ich muss es auch veröffentlichen, das muss unter die Leute. Und ich finde, das ist so etwas so Tolles, was man so eigentlich fast, also vor allem unter Self-Publishern findet. Und ich finde das total inspirierend.
Auch Self-Publisher halt viel zu klein. Deswegen, also beziehungsweise zumindest in meiner Welt ist der viel zu klein bestückt dadurch, weil es ist so viel mehr, als einfach nur ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Es steckt so viel an Lernen dahinter, an Erfahrungen, die man macht und auch an Rückschlägen einfach. Und nur die Leute, die mit diesen Rückschlägen umgehen können, die, wenn sie hören, du kannst nicht schreiben. Also ich meine, wie viele Leute geben auf, weil sie... Ich meine, ich habe erstmal nicht weitergeschrieben, als ich in der siebten Klasse einen Schreibwettbewerb nicht gewonnen habe. So, also die meisten geben dann halt auf, ne? Und du hast es halt nicht gemacht. Und das ist halt
aber
das, was jemanden ausmacht, der erfolgreich ist.
Ja, aber den Satz, du kannst nicht schreiben, den habe ich auch schon gehört. Tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, der wird auch gerne, also irgendwie habe ich, vielleicht wird der auch ein bisschen zu freimütig verwendet, aber er sitzt total, ne?
Ja,
also
von wem kommt der denn? So, weißt du? So, also wer, naja.
Das ist natürlich, wo wir auch wieder, ich wollte gerade sagen, wo wir auch wieder bei so Rezensionen sind, mit denen man vielleicht als Autor nicht ganz so einverstanden ist, aber man kann es einfach nicht ändern, wenn eben das, was man geschrieben hat, dem anderen nicht gefällt, dann ist es einfach so. Aber dieses Wort Groschenroman, das ist so, ich weiß nicht, warum man das so als Beleidigung auch mal oder verwenden muss. Da haben wir ja auch, Andrea, wir beide ja auch ganz oft schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ist das eine Beleidigung, zu sagen, es ist ein Groschenroman? Anscheinend für manche schon. Ich hatte auch mal eine Rezension, da schrieb eine oder einer, ja, nur wer eine Tastatur bedienen kann, kann auch lange kein Buch schreiben. Das war natürlich dann auch okay. Aber ich meine, wir haben jetzt alle schon 2, 3, 4 Bücher, Andrea natürlich mehr, schon veröffentlicht. Irgendwann steht man da drüber. Und genauso ist es auch bei so einem vernichtenden Urteil. Du kannst nicht schreiben. Andere sehen das nämlich nicht so. Und ich glaube, das ist einfach wichtig.
Ja. Und ich glaube, es geht halt, also was halt auch total noch wichtiger ist, ist, dass es eigentlich so schön es ist, positive Worte zu hören, so super es ist, konstruktive Kritik zu bekommen. Letztendlich geht es ja auch darum, dass du damit einverstanden bist, dass du schreibst, dass du gut findest, was du schreibst. Und das ist dieses, habe ich, glaube ich, irgendwann letztens schon mal erzählt, ich habe so ein cooles Video von Will Smith gesehen, da geht es um Schönheit und dass die Menschen bei anderen Menschen danach suchen, ob sie selbst schön sind. Und dass es aber oft so ist, dass diese anderen Menschen selbst total kaputt ist. Er spricht davon, du guckst in einen zerbrochenen Spiegel, dass die anderen Leute halt mit sich selbst vollkommen unzufrieden sind und dann halt nur nach den negativen Punkten bei dir suchen und dann dir halt sagen, nee, du bist nicht schön, weil du hast, keine Ahnung, eine große Nase, zu kleine Augen oder zu dicke Oberarme, was auch immer. Einfach weil sie mit sich selbst nicht zufrieden sind. Und genauso ist es halt mit jeder Kritik, auch mit Büchern. Jemand, der so destruktiv was sagt, wie ist ja nur ein Groschenroman, wobei Groschenroman Schreiberlinge wahrscheinlich sehr erfolgreich waren oder sind. Gibt es das noch? Gibt ja keine Groschen mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Woher nehmen die sich dieses Recht, das zu beurteilen? Also abgesehen davon, dass es, also, ne?
Ja, also ich glaube vor allem, das sagtest du auch irgendwann mal, Andrea, beziehungsweise du hast mich, glaube ich, auf Instagram mal in so einem Link, auf so einem Beitrag auch verlinkt. Am Ende des Tages geht es ja auch in der Tat darum, dass wir die Bücher schreiben, die wir lesen wollen, ne? Also das war ja, also ich glaube, das ist ja auch so eine Geschichte auch, man schreibt ja auch immer ein Stück weit für sich. Und ich glaube, gerade wenn man sein Buch überarbeitet, ich merke das gerade ganz extrem bei der Überarbeitung meines Buches, dass ich happy mit dem Buch bin, weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude macht. Und ich finde, das muss man sich auch immer nochmal sagen. Es gibt halt Leute, die mögen zum Beispiel irgendwie einen Aspekt nicht, ja, wie zum Beispiel, ja, der Charakter ist mir nicht sympathisch, ja, aber für dich ist er dann vielleicht auch einfach nicht geschrieben, sondern er ist dann möglicherweise erstmal für mich geschrieben und dann für die Leute, die so ähnlich ticken wie ich. Also man schreibt ja nicht ein Buch, damit es allen gefällt, sondern am Ende des Tages muss man selber das Buch in die Hand nehmen und sagen, cool, ich freue mich darüber. Und ich finde, das ist viel, viel wichtiger, als irgendwie, dass man sagt, oh, ich muss ein Buch schreiben, was möglichst viele tolle Rezensionen bekommt, weil darauf hat man am Ende des Tages keinen Einfluss, worauf man aber Einfluss hat, wenn man selber vor der Tastatur ist, ob man dieses Buch selber mag, ob man es selber gerne lesen würde. Und ich finde einfach dieses Herzblut, was man dann in das Manuskript gießt und wirklich auch in die Charaktere und in die Geschichte,
Das
ich
ist ein
glaube,
sehr creepiges
das merkt man
Bildchen.
einfach.
Entschuldigung.
Was?
Hast du gerade gesagt, das Herzblut, was man in das Buch gießt?
Ich neige zu dramatischen Sachen. So. wahrscheinlich schreibe ich
Nein,
deswegen
aber das.
manchmal ein bisschen zu nüchtern.
Hä? Nein, aber es passt irgendwie zu der Genickszene.
Ach, sei denn,
Entschuldigung.
du hast nur Angst, dass Felix das irgendwann liest und Albträume bekommt.
Ja, weil ich höre ja mit Felix zusammen Freyas Bücher, mit meinem Sohn zusammen, dessen Namen, ja,
Ach,
keine
echt?
Ahnung. Oh, Entschuldigung.
Ja. Eine Sache wollte ich noch wissen. Wir sind jetzt zwar schon bei einer Stunde, aber das wollte ich unbedingt noch wissen. Und zwar, wie bist du dazu gekommen, diesen mystischen Teil mit aufzunehmen in die Bücher?
Ja, gute Frage, das wollte ich auch fragen.
War nicht geplant. Und ich muss mal so ein bisschen zurückdenken, wann ich diesen Part mit einbezogen habe. Und das war wirklich, ich glaube, 4 Monate vor der Veröffentlichung. Ich hatte zwei
Also auch nachdem,
Lektoratsdurchgänge
du kannst
und
nicht schreiben, Urteil.
genau, also das war auch schon abgefrühstückt. Ich habe dann weitergemacht und habe dann mit einer anderen Lektorin dann gearbeitet und wir hatten den ersten Durchgang und da musste natürlich auch noch viel gemacht werden. Und irgendwie kam mir in dieser Bearbeitungszeit der Gedanke, irgendwas fehlt mir da. Ich weiß nicht, ich möchte irgendwie so diesen mystischen Touch schon mit reinbringen und was aber auch verortet ist dort, gerade so die Gegend Washington, Seattle, die sind ja wirklich von dieser Ureinwohnerkultur sehr geprägt und ja, dann ist mir irgendwie Phil eingefallen und ich dachte, das wäre doch mal
Ach,
ein
auch
super
Phil gab es noch
spannender.
gar nicht?
Nein, Phil gab es wirklich erst, ja, wie gesagt, 4 Monate vor der Veröffentlichung von Band
Krass.
1. Ja,
Ach, krass.
und auch
Ich mag
da
den
habe ich
richtig gerne.
ja,
Das
ganz
ist der
viele,
Sympathieträger.
also
Ja,
ja,
genau.
es ist wirklich, weil er sehr beständig ist in seiner Gutmütigkeit und das ist so ein bisschen für mich der Gandalf einer Geschichte und ich brauche ihn auch für mich selbst, um eben auch bei diesem ganzen Chaos, ich brauche jemanden, der einfach immer so diese goldene Mitte hat, der auch, wie soll ich es nennen, auch beruhigend auch mal wirkt und auch den Protagonisten auch mal den richtigen Weg auch mal leuchtet. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, Phil mit reinzunehmen. Und er ist tatsächlich somit die Lieblingsfigur jetzt auch nach Band 4. Und ich schreibe immer
Okay.
ganz viele
Das heißt,
Leser an, sie hat auch gerne einen Phil in ihrem Leben. Kann ich auch verstehen. Ich nämlich auch.
ich bin nur ganz froh, dass es ihn noch gibt, weil er ist ja dann schon am Ende von Band 1, hat er ja schon ein gewisses Alter erreicht. Und ich dachte, oh Gott, nein, nicht, dass der uns abhanden kommt, weil in der Tat, ich finde den auch, ich finde die Figur ganz faszinierend. Und der bringt halt auch diese Ruhe rein, ne? Die er
Genau.
beschrieben hat. Diese
Ja,
Stille, in
genau.
der sich dann auch die Figuren entwickeln. Ich finde, der hat so eine, also es gibt ja so Menschen, ne, die einen Raum betreten und dieses Charisma haben, diese Ausstrahlung und diese Ruhe. Und so ist er halt irgendwie im Buch. Also
Und auch
jede
diese
Szene mit
Größe.
ihm.
Also in
Ja.
meiner Forschung ist er unheimlich groß, so.
Ja, in meiner auch, genau.
Präsent.
Und hat langes
Ja,
weißes Haar.
ja.
Wie Gandalf,
Ja, und
genau.
das ist ja auch die Szene, die du jetzt auch angesprochen hattest, eingangs. Das ist ja die letzte Szene und ich kann dann auch verstehen, dass du dann als Hörer oder Leser sagst, oh ja, das hat mir jetzt mal gut gefallen, weil es eben auch so ein, ja, so ein persönlicher Moment ist, dieser Austausch und sehr ruhig. Und das sind auch die Szenen, die auch wirklich auch in den nachfolgenden Bänden immer sehr groß sind,
Und sehr wichtig
wenn
sind
man
auch zum
sie, genau.
Teil sehr, ja.
Sehr schön.
Also ja,
Dann
sehr
freue ich
wichtig
mich
sind
ja
aber
schon.
auch. Ja. Ja,
Ich habe übrigens seit einer halben Stunde hier Standbild. Ne? Ich sehe euch nur im Standbild. Also ich sehe Freya gar nicht.
Also für
Aber.
mich bewegt ihr euch und es gab noch keinen Kommentar von jemandem,
Ah,
dass es
okay,
nicht
gut.
funktioniert. Ich könnte ja mal kurz, aber jetzt ist eh zu spät. Sonst wird es ein Ton Latenz.
Hätte vielleicht mal früher anbringen sollen, aber gut.
Egal. Ich sehe immer gleich aus. ja, ich
So
glaube, wir könnten drei
langsam.
Stunden lang weiterreden, aber
Ja. Meine Uhr
du hast
tickt
ja noch,
leider auch ein
ich weiß gar
bisschen.
nicht, ob du die Nachricht schon teilen darfst, die du mit uns geteilt hast am Mittwoch. Darfst du das schon sagen?
Nein, es ist noch nicht in trockenen Tüchern.
Okay, dann noch nicht.
Okay. Wir machen ein Geheimnis draus. Es
Wir
gibt ein
machen ein
Geheimnis.
Geheimnis draus.
Ja.
Es gibt ein Geheimnis.
Ja.
Aber dafür hat die Patty. Achso, ich habe eine Frage, die ist so ein bisschen marketingmäßig. Und zwar, warum ist der vierte Band für 1,79 draußen? Gerade. Das ist mir nur gerade vorhin aufgefallen.
Das ist jetzt nur ein
Okay.
Angebotspreis. Also das bleibt nicht so. Das geht jetzt
Ja, dann
auch
ist
die
es klar, aber
Tage, werde
warum
ich den
keine
Preis wieder hoch.
99 Cent? War der.
Ich, ja, ich weiß nicht, ich finde 99 Cent, ich finde 1,79 € schon wenig. Und ich muss sagen, ich bin damals mit Band 1 auch mit 99 Cent auf den Markt gegangen, weil es ja ein Debüt war. Und heutzutage ist es ja wirklich schwierig, irgendwie Fuß zu fassen, wenn man eben schon mit vollem Preis reingeht. Das möchte ich nicht mehr. Also ich möchte diese 99-Cent-Geschichte nicht mehr erfahren. Das fragt sich irgendwie alles in
Aber warum
mir.
nicht mit dem vollen Preis rein? Weil, also ich mache es jetzt halt so
War ich ja.
bei Folge. Ach so, warst du. Das ist jetzt.
Ja, das ist
Ah,
jetzt ein
genau, du hast ja mit dem
Angebotspreis,
vollen Preis
genau.
reingeschrieben.
Ja, ich habe ein Marketingpaket gebucht und da war es halt zwingend notwendig, dass ich den Preis
Okay. Ah ja.
reduziere. Ich hätte es auch so lassen können, aber dann wäre es halt kein Angebot gewesen. Es wäre ein bisschen,
Ah,
ja,
okay.
blöd
Ja, genau, denn
gewesen,
ich in der
das so
Tat,
zu
ich
machen.
mache jetzt auch den dritten Band meiner Reihe auch erstmal zum vollen Preis. Okay, aber genau, aber das hatte mich gewundert, denn das Schöne ist ja, wenn man eine Serie hat, dass die Leser, die vorherigen Bände gelesen haben, die sind dann wahrscheinlich auch eher bereit, dann den vollen Preis
Absolut.
für den neuen Band zu
Ah,
erzahlen.
da habe ich gerade, wir haben gerade einen Kommentar bekommen und zwar von Mandy. Andrea, warum gibt es denn dein neues Buch nicht für 99 Cent? Und das ist genau der Punkt, den wir gerade beschrieben haben, weil man bei 99 Cent halt, also ich weiß, dass viele halt jetzt bei der Serie den ersten Band für 99 Cent gekauft haben. Er ist ja auch immer noch für 99 Cent drin. Und der Grund dafür ist, dass eigentlich kann man von 99 Cent, also wenn man es nicht gerade schafft, in die Top 100 zu kommen und dann über Kindle Unlimited und die gelesenen Seiten zusätzlich Einnahmen zu generieren, dann kann man von 99 Cent die Kosten, die man mit dem Buch hatte, nicht bezahlen, geschweige denn davon leben. Denn man verdient dann pro verkauftem Buch gerade mal um die 30
30
Cent.
Cent, ne? Ja.
Je nachdem, bei mir sind es noch weniger, weil ich durch die Bilder ist die Datei
Die
größer, damit ist die
Bilder.
Auslieferung teurer.
Ah ja.
Und ich kann es verstehen. Wenn man das erste Buch für 99 Cent kauft, dann erwartet man, dass auch das nächste Buch für 99 Cent drin ist. Aber es ist für was Emilia auch gerade gesagt hat, für uns Autorinnen ist es tatsächlich ein Problem, diese geringe Preisspanne. Und ich weiß, dass ich dadurch, dass ich die ersten Bücher einer Reihe immer für 99 Cent reinstelle, dass ich das dadurch auch unterstütze. Aber es funktioniert auch einfach anders nicht. Also wirklich Sichtbarkeit mit einem Buch, mit dem ersten Buch einer Reihe zu erreichen, ohne es zu einem günstigen Preis anzubieten, ist fast unmöglich. Es sei denn, man hat wirklich schon einen richtig großen Namen, weiß ich nicht, wenn man Mara Wolf heißt, dann braucht man das auf keinen Fall zu machen.
Ja, ja.
Aber in meinem Fall, wenn ich es anders versuchen würde, würden mir so viele Leserinnen, würden einfach mein Buch nicht sehen. Und trotzdem will ich ja aber davon schreiben und ich davon leben und ich will ja, ich will ja noch lange, lange weiter Bücher schreiben und möchte halt auch klar machen, dass ein Buch einen Wert hat. Und ja, das wird nicht nur darüber ausgelegt, was ich damit verdiene. Aber wie gesagt, wenn ich mir immer jeden Tag Sorgen darum machen muss, dass ich an diesem Tag genug Bücher verkaufe, um gerade so davon leben zu können, dann ist das unheimlicher Stress für mich und dann macht mir das keinen Spaß. Und das ist nicht der Traum, den ich leben möchte. Und ich finde 4,95 für ein E-Book tatsächlich auch nicht viel. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, E-Books von Self-Publishern und so weiter zu lesen. Das war tatsächlich ziemlich am Anfang. Und dann war dann irgendwie so, krass, ein Buch für 5 Euro. Wie wenig Geld ist das für ein Buch? Und dieses Denken hat sich so krass verändert.
Ja.
Und wie gesagt, klar, ich trage dazu bei, indem ich meine Bücher für 99 Cent anbiete. Aber ich will dem auch entgegenwirken, indem ich es halt nur bei bestimmten Büchern mache.
Ja, ich glaube auch, in der Tat, wenn man in einen Buchladen geht zum Beispiel und sich ein Buch kauft, dann erwartet man, dass man 8, 9, 10 Euro auch für ein Taschenbuch hinlegt oder sogar mehr, wenn es ein gebundenes Buch ist. Bei E-Books wiederum in der Tat ist irgendwie diese Mentalität, glaube ich, ein bisschen eine andere. Aber es steckt natürlich in einem E-Book genauso viel Arbeit wie in einem Printbuch tatsächlich.
Ja, wobei bei einem E-Book muss man natürlich sagen, du hast keine Druckkosten. Und was ja bei einem Taschenbuch, gerade wenn man es im Buchhandel kauft, auch noch der Fall ist, fast 50% überhaupt des Nettoverkaufspreises, die gehen ja an alle möglichen Zwischenhändler. Und dann hast du noch die Druckkosten.
Ja.
Und dann, also bei einem Taschenbuch hast du schon viel höhere Kosten insgesamt. Aber
ja klar, aber es ist nicht so, dass ein E-Book, nur weil du es dir ganz schnell auf deinen E-Reader laden kannst, dass es irgendwie umsonst ist, ne? Sondern da steckt erstmal die Zeit rein, die du geschrieben hast, da steckt das Lektorat drin, da steckt natürlich auch dann das die ganze Erstellung und sowas drin. Das Cover-Design, also du hast einfach eine ganze Reihe von Sachen, die du genauso auch fürs Taschenbuch hast. Und deswegen, ich sag mal, wenn du den Druckteil sozusagen abziehst, dann kommst du ja nicht bei einem Euro raus sozusagen, sondern du kommst trotzdem ja irgendwie bei etwas, was auch einen Wert hat. Und ich finde, ich finde es ein bisschen schade, dass es so ein bisschen fast so eine Art Kostenloskultur sozusagen gibt, wenn es ums Lesen gibt, aber trotzdem in jedem Buch, was geschrieben ist, steckt unfassbar viel Arbeit und von der ganzen Liebe und dem Herzblut mal ganz zu schweigen. Und deswegen finde ich in der Tat, es ist wichtig, auch dass das zumindest in irgendeiner Form dann zum Ausdruck kommt. Und gerade in der Tat, wenn man auch davon leben möchte und muss, dann muss man einfach sagen, dann ist es zwar schön, es ist zwar, dann gibt es zwar auf der einen Seite die Erwartung der Leute, die sagen, ich habe das erste Buch für 99 Cent, ich möchte das zweite auch für 99 Cent haben, aber am Ende des Tages muss man sagen, dass die Leute auch irgendwo ein Bekenntnis abgeben müssen, wie wichtig ist es dir jetzt auch den zweiten Teil zu lesen. Und dann sind 4,95, jetzt ist es jetzt auch nicht die Welt, ne? Also es ist jetzt nicht so, als wenn das irgendwie ein Vermögen ist, was dafür ein ganzes Werk über den Tisch geht.
Und für die vielen Stunden, die man ja auch damit verbringt. Also es ist ja auch, es ist ja nicht irgendwie, es ist ja sogar, man hat ja sogar mehr davon, als wenn man einen Film guckt, ne? Also und für einen Film gibt man halt auch 10 Euro aus, wenn man ins Kino geht oder leiht ihn sich für 4 Euro aus. Mandy schreibt gerade noch, das sollte natürlich nicht heißen, dass eure Bücher den Preis nicht wert sind. Und sie fragt, ob wir hauptberuflich als Autorinnen arbeiten. Also ich schon.
Ich auch.
Ich nicht. Ich habe ein Leben. Ich habe einen kleinen Nebenberuf.
Ich habe ein Leben. Du hast einen Nebenberuf.
Nein, einen kleinen Nebenberuf.
Nee, eigentlich hat sie einen Hauptberuf und und Familie.
Ja. Hm. Und ein Hund. Und ein Hund. So, meine Zeit läuft mir ganz, ja, ganz dringend davon.
Meine auch. Aber Patti wollte noch ein Buch verlosen.
Ach so, ja, richtig, genau. Und ich würde gerne den ersten Band Herzensland der Morgensaga an euch verlosen. Aber ich denke mal, die Andrea kann da eher die Bedingungen jetzt noch erläutern. Ich wünsche auf jeden Fall dem Gewinner ganz viel Spaß damit. Und ja, ich möchte mich bei euch beiden aber auch bedanken, dass ich Gast sein durfte heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und auch danke an alle, die zugeschaut haben. Ich sehe jetzt nicht, ob jemand zugeschaut hat oder...
Ja, ja, es haben viele zugeschaut.
Super, ja. Das freut mich.
Uns hat das auch total viel Spaß gemacht. Ich fand das, ich finde es total spannend, ein Buch zu lesen und dann hinterher mit dem Autor darüber quatschen zu können und Fragen stellen zu können. Ich finde, das ist total cool. Das müssen wir öfter machen.
Ja, vielleicht kannst du dir mal gerade eine Frage ausdenken für alle, die beim Gewinnspiel mitmachen wollen, was die kommentieren sollen, liebe Freya. Oder auch Emilia. Was fällt euch ein? Übrigens das Buch hier in der Mitte. Ihr seht das nicht, aber alle anderen. Wir sind nicht vorbereitet, wie man merkt, und es ist live.
Von daher, authentisch.
Wir sind authentisch. Juhu, das mögt ihr doch in uns. Auf jeden Fall, ich kann ja schon mal die anderen Bedingungen erklären. Ihr solltet dieses Video bis, was ist heute, Freitag, dann sagen wir bis nächste Woche Mittwoch, das ist der letzte Tag im Juni, sehr schön, bis zum 30. Juni um 23.59 Uhr kommentiert haben. YouTube hat nichts mit diesem Gewinnspiel zu tun, muss man das immer dazu sagen, ne? Und ihr solltet schreiben in die Kommentare, Freya?
Welche Stadt findet ihr am coolsten, wenn sie in Büchern beschrieben wird?
Yay!
Oh Gott. Das war sehr top. Ich hatte bis vor 10 Sekunden nicht.
Was ist denn eure Lieblingsstadt in Büchern? Außer Wien und griechische Inseln.
Die man mehr beschreiben muss.
Ja nicht.
Du liest ja nicht, stimmt. Dann filmen.
Also meine Lieblingsstadt in Büchern? Ja. Oh, ich liebe Hamburg. Echt. Sorry. Das ist Heimatverbundenheit. Hamburg, ja, meine Perle.
Bei mir ist, glaube ich, tatsächlich New York.
So in, also ich glaube, ich sollte mal ein Buch über Köln schreiben.
Ja. Als, na, hast du doch aber die Idee steht doch, oder? Die Idee steht doch aber, oder?
Ja. Ach nein, das habe ich schon wieder 5-mal überworfen.
Nein, doch, du musst es unbedingt schreiben. Wirklich.
Nein, so lustig bin ich nicht unterwegs.
Doch, also, natürlich bist du so lustig.
Ich glaube, das würde ganz, ganz schwer nach hinten losgehen, wenn ich jetzt auf einmal Humor schreibe. Nee, das lasse ich lieber.
Schreib unter Pseudonym. Unter Patti. Harald Wand.
Copyright. Hier, anmelden.
Okay, ihr Lieben, es war wunderschön mit euch.
Total.
Toll, dass ihr dabei wart. Mandy hat gleich geantwortet und Paris geschrieben. Ja. Stimmt, Paris ist auch eine tolle Stadt. Ja, stimmt, Paris liebe ich auch in Büchern. Besonders tatsächlich in Büchern. Ja. Nachtigall. Okay, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Ihr da draußen und ihr da drin. Irgendwie seid ihr ja alle da draußen. Es hat viel Spaß gemacht. Wir machen das auf jeden Fall wieder, liebe Freya.
Genau. Liebe Emilia, es war super, dass du da warst. Ja, danke, dass du dir die Zeit
für uns genommen hast. Vielen, vielen Dank.
Danke an euch.
Und danke für deine tollen Bücher. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich brenne jetzt drauf.
Ja.
Das freut mich sehr.
Okay, dann macht's gut, habt ein wunderschönes Wochenende, Abend, Morgen, Tag, Nacht, was auch immer. Lest, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt. Und lasst uns ein Herzchen da und eure Lieblingsstadt fürs Gewinnspiel. Und jetzt sagen wir tschüss!
Tschüss!